Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Wissenschaft DRS 2.
Neu und alt zugleich. Der menschliche Stammbaum wird neu geschrieben. Teuer und unergiebig zugleich. Die amerikanische Biosicherheitsforschung in der Kritik. Und frei und gottlos zugleich. Ein Porträt der Freidenkerbewegung. Wissenschaft DRS 2, am Mikrofon ist Odette Frey. Alle paar Jahre wieder zieren bräunliche Schädel oder Knochen die Titelseiten von wissenschaftlichen Fachblättern. Sie gehören längst ausgestorbenen Vormenschen, den sogenannten Australopithecinen. Diese gelten als Vorläufer unserer eigenen Gattung, der Gattung Homo, und lebten vor 4 bis 2 Millionen Jahren in Afrika. Diese Woche ist es wieder soweit. Vom Cover des US-Fachblatts Science winkt die Knochenhand eines weiblichen Australopithecus sediba. Möglicherweise eine direkte Vorfahrin des heutigen Menschen. Katharina Boxler über das neueste It-Girl der Vormenschenforschung.
Aus wenigen Hinweisen ein Stück Evolutionsgeschichte zu schreiben, ist das tägliche Brot der Paläoanthropologen. Die Vor- und Frühmenschenexperten arbeiten oft mit wenig. Manchmal liegt von einer Spezies nur gerade ein Zahn, ein Knochen oder ein Schädelfragment vor. Diese spärlichen Relikte versuchen sie dann in ein mögliches Entwicklungsgeflecht einzuarbeiten, an dessen Ende der Mensch steht. Doch wie die Glieder in dieser Kette vom Vor- zum Frühmenschen und zum Homo sapiens aneinander zu reihen sind, weiß niemand so richtig, sagt Peter Schmid, Urmenschenforscher am Anthropologischen Institut der Universität Zürich.
Denn wir kennen ja die Glieder eigentlich nicht, wir konstruieren da irgendetwas.
Das gilt auch für die 2 Skelette, die ein spielendes Kind vor 3 Jahren im südafrikanischen Malapa entdeckt hat. Denn die erstaunlich komplett erhaltenen Skelette eines männlichen Jugendlichen und eines weiblichen Individuums dieser neuen Spezies, Australopithecus sediba, passen nicht in die Theorie. Sie sind nicht einfach eine Entwicklungsstufe zwischen affenartig und menschenähnlich, sie sind beides, modern und retro, zugleich. Hätte man die 2 Millionen Jahre alten Fossilien nicht am selben Ort gefunden, würde er sie vermutlich verschiedenen Vormenschenformen zuordnen, meint Peter Schmid, der an der Analyse der Fossilien beteiligt ist. Denn wer denkt schon, dass ein moderner Zahn zu einem primitiven Schädel passt oder ein Fuß gleichzeitig zum Klettern und für den Gang auf 2 Beinen taugt? Vor allem junge Forscher wie Tracy Kivell vom Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie sind sich jedoch gewöhnt, alte Theorien fallen zu lassen, wenn neue Fossilien auftauchen, die sich nicht in ein Schema pressen lassen.
We always need to look at these fossils in light of the fact that human evolution is a very bushy tree with many side branches and many.
Die Evolution des Menschen gleiche eher einem Busch mit vielen Verzweigungen, wo verschiedene Vor- und Frühmenschenformen auf unterschiedlichen Wegen ähnliche Verhaltensweisen und Fähigkeiten entwickelten, zum Beispiel den aufrechten Gang oder die Herstellung von Werkzeugen.
If not impossible to figure out which hominins are directly on the human line and which ones are just side branches.
Es sei deshalb extrem schwierig, wenn nicht gar unmöglich zu sagen, welche Spezies tatsächlich direkte Vorfahren des Menschen waren. Das gilt auch für den Australopithecus sediba, an dessen Untersuchung auch Tracy Kivell beteiligt ist. Das internationale Forscherteam hat diese Woche im Fachmagazin Science seine ersten detaillierten Analysen veröffentlicht. Peter Schmid vom Anthropologischen Institut der Universität Zürich hat unter anderem die Beckenknochen untersucht, die erstaunlich moderne, menschenähnliche Merkmale aufweisen, obwohl die Australopithecus sediba-Kinder mit einem sehr kleinen Gehirn zur Welt kamen. Die Veränderung des Beckens im Verlauf der menschlichen Evolution hat also nichts mit der schwierigen Geburt von großköpfigen Babys zu tun. Eine These, die bisher vor allem von US-amerikanischen Forschern unterstützt wurde.
Das heißt, der Geburtsvorgang hat das Becken nicht beeinflusst und diese Veränderungen sind offenbar nicht die Folge eines veränderten Geburtsvorgangs von größeren Babys, sondern sie haben eindeutig mit dem aufrechten Gang zu tun, der sehr viel perfekter ist in dieser Form.
Wie der Mensch hatte der Australopithecus sediba nämlich sehr nahe beieinander liegende Oberschenkelgelenke, was einen sicheren, gleichmäßigen Gang auf zwei Beinen ermöglicht. Solche modernen, menschenähnlichen Skelettmerkmale legen nahe, dass diese Vormenschen in die menschliche Entwicklungslinie gehören. Doch die primitiven, affenähnlichen Eigenschaften, die gleichzeitig eben auch noch vorhanden sind, könnten auch dagegen sprechen.
So we think that Sediba was using its hand both for climbing and maybe still spent time in the trees, although it's definitely a biped and walking on the
Auch die Hand des Australopithecus sediba, ein einmalig kompletter Fund, sei ein Mix aus alt und neu, sagt Tracy Kivell vom Max-Planck-Institut in Leipzig. Die Vormenschen hätten einen sehr langen Daumen und verhältnismäßig kurze Finger, wie der Mensch. Eine Voraussetzung für präzises Greifen und die Herstellung von Werkzeugen. Andererseits zeigten die Handknochen Ansätze für starke, affenähnliche Muskeln. Sediba, obwohl schon ein guter Läufer, sei gleichzeitig auch ein guter Kletterer gewesen. Gut möglich, dass der Australopithecus sediba dank seiner derart geformten Hände ein begabter Werkzeugbauer war, geschickter noch als andere Frühmenschen, die ebenfalls Werkzeuge benutzten. Doch erzählt die Anatomie der Knochen immer nur einen Teil der Geschichte. Denn zur Werkzeugherstellung braucht's nicht nur eine perfekte Hand, sondern auch ein Gehirn, das die entsprechenden Ideen entwickelt. Eben dieses Gehirn aber ist beim Australopithecus sediba noch sehr, sehr klein.
Schade, gibt's keine Zeitmaschinen. Katharina Boxler berichtete über den neuesten rätselhaften Vormenschenfund. Die Anschläge von 9/11 schreckten die Welt vor 10 Jahren auf. Nach dem Terror mit den Flugzeugen sorgten eine Woche später tödliche Briefe für Angst und Schrecken. Die Briefe enthielten Anthrax-Bakterien, die Erreger des gefährlichen Milzbrands. 5 Adressaten dieser Briefe starben, 17 weitere wurden infiziert. Diese Anschläge veranlassten die US-Regierung, ein umfangreiches Forschungsprogramm gegen Bioterror auf die Beine zu stellen. 10 Jahre später hat die Regierung dafür die enorme Summe von $60 Milliarden ausgegeben. Zum Vergleich, damit könnte man 2 Jahre lang die gesamte öffentliche Medizinforschung in den USA finanzieren, vom Krebs bis zum Alzheimer. Kritiker sagen nun, die Anti-Bioterror-Forschung ist zu teuer und hat zu wenig gebracht. Thomas Häusler, Sie haben sich mit dem Abwehrprogramm und der Kritik daran befasst. Wo hapert es denn?
Offenbar an vielen Ecken und Enden, denn konkret vorzeigen kann das 60-Milliarden-Programm lediglich 2 Impfstoffe gegen Pocken und Milzbrand und 4 Medikamente gegen die Komplikationen, die bei einigen Infektionen auftreten. Die Kritik ist denn auch vehement und sie stammt sogar auch von 2 Regierungsgremien. Eines davon hat dem Programm die vernichtende Note F gegeben, das ist die schlechtestmögliche. Und ein Teil der Kritik zielt zwar auf die mangelnde Führung innerhalb dieses Programms, an dem Dutzende von Institutionen beteiligt sind, aber es gibt eben auch starke Zweifel an der wissenschaftlichen Arbeit.
Zweifel? Welche Zweifel gibt es denn da?
Es heißt, dass man in der Forschung zu viel wollte und zu wenig Schwerpunkte gesetzt hat. Am Anfang des Programms wurde nämlich eine Liste von sage und schreibe 50 verschiedenen Viren und Bakterien aufgestellt, gegen die man Impfstoffe, Medikamente und Diagnosetests entwickeln wollte. Wenn man nun weiß, dass es normalerweise mehrere $100 Millionen kostet, um ein einzelnes Medikament gegen ein einzelnes Bakterium zu entwickeln, dann wird schnell klar, wie teuer das alles werden würde.
Was sagen denn die Kritiker? Wie soll die Forschung gegen Bioterror betrieben werden?
Dass man sich auf die wichtigsten Viren und Bakterien beschränken solle. Also solche, die sehr gefährlich sind und solche, bei denen es überhaupt nur wahrscheinlich ist, dass sie je bei Anschlägen eingesetzt werden. Unter den 50 Keimen auf dieser Liste gibt es nämlich einige, die sich nur schlecht als Biowaffe eignen. Zudem sagen die Kritiker, soll man weniger darauf bauen, für jeden Erreger einen eigenen Impfstoff oder ein spezifisches Medikament zu entwickeln, sondern man solle Wirkstoffe suchen, die für verschiedene Erreger gleichzeitig taugen. Zum Beispiel neue Antibiotika, die gegen mehrere bakterielle Infektionen wirken.
Das klingt einleuchtend. Kann man also sagen, das war ein breites Versagen der Forscher und der Forschungsmanager?
Ich denke schon, dass man das so sagen kann. Man muss aber auch sehen, auch wenn man Prioritäten setzt, bliebe die Aufgabe schwierig. Eigentlich bei allen potenziellen Biowaffenerregern stecken die Forscher nämlich in einem Dilemma. Diese Krankheiten kommen heutzutage so gut wie nicht oder gar nicht mehr vor. Also Pocken oder Pest gibt's ja nicht mehr oder bei Pest kaum mehr. Und dies erschwert die Suche nach Medikamenten, vor allem dann bei den Tests. Denn man kann ja aus ethischen Gründen keine Menschen anstecken, um diese Wirkstoffe zu testen. Und Tierversuche geben oft sehr unschlüssige Resultate. Dazu kommt, dass sich die großen Pharmafirmen für diesen Bereich, die interessieren sich kaum mehr. Es gibt dann kein Geld zu verdienen, weil es eben solch wenige Fälle gibt. Deswegen müssen die Regierungsinstitute, die können nicht auswählen unter verschiedenen Firmen, müssen oft mit kleinen Start-up-Firmen zusammenarbeiten und die sind der Aufgabe oft nicht gewachsen.
Eine schwierige Situation also in dieser Forschung. Wie soll es denn nun weitergehen mit dem Programm?
Das ist ziemlich unklar. Eines der Regierungsgremien kam bei seiner Analyse zum Schluss, dass die Gefahr eines Bioterroranschlags nicht kleiner geworden sei. Dass obwohl die Antragsbriefe vor 10 Jahren sehr wahrscheinlich von einem Forscher innerhalb eines US-Armee-Instituts stammen. Aber sie sagen eben, die Gefahr bleibe trotzdem hoch, weil zumindest rudimentäre Biowaffen für Terroristen relativ einfach zu beschaffen seien. Und deswegen dürfe man nicht nachlassen, sondern man müsse sogar eher jetzt noch mehr ausgeben. Dieses Geld soll vor allem in die Stärkung des Gesundheitssystems gehen, denn nur wenn die Spitäler und Ärzte plötzlich auftretende Krankheiten ganz schnell erkennen, dann merkt man rasch genug, dass es vielleicht einen Anschlag gegeben haben könnte. Aber ob es angesichts des bisher bescheidenen Leistungsausweises dieses Programms und angesichts der Finanznöte der USA wirklich mehr Geld geben wird, das scheint mir sehr fraglich.
Bioterror. Thomas Häusler über teure Forschung im Nachgang von 9/11. Wir kommen zu den Kurzmeldungen mit meinem Kollegen Patrick Tschulin. In Ihrer ersten Meldung, Patrick Tschulin, geht es wieder zurück zu unseren Vorfahren. Wir gehen aber nicht ganz so weit zurück in die Vergangenheit wie am Anfang der Sendung, als wir über 2 Millionen Jahre alte Vormenschen sprachen, sondern wir gehen jetzt in eine Zeit, in der Homo sapiens schon die Bühne betreten hatte, diese aber noch mit anderen frühen Menschenformen teilte. Und das anscheinend mit fruchtbaren Folgen, Patrick Tschulin.
Ja, vor 35.000 Jahren nämlich sollen in Afrika tatsächlich Familien gelebt haben, bei denen ein Elternteil Homo sapiens angehörte und der andere einer heute ausgestorbenen Menschenart, die sich vor 700.000 Jahren von unserem Stammbaum abgespaltet haben soll. Unsere Vorfahren vor 35.000 Jahren hatten also Nachwuchs mit ihren Verwandten, die nicht ihrer Art angehörten.
Und wie wollen die Forschenden heute das herausgefunden haben?
Ja, es ist ein wenig spekulativ. Sie gingen ungefähr so vor, sie untersuchten das Erbgut von bestimmten heute lebenden afrikanischen Jägern und Sammlern. Sie nahmen an, dass deren Ahnen immer in Afrika geblieben waren. Sie betrachteten 61 Regionen der sogenannten nicht kodierenden DNS dieser Jäger und Sammler und aus theoretischen Überlegungen, Modellrechnungen und dem tatsächlichen Erbgut eben dieser Jäger und Sammler kamen die Autoren zum Schluss, dass immerhin 2% ihres Erbgutes erst vor 35.000 Jahren eingekreuzt worden seien und dass eben diese Abschnitte von einem Vorfahren stammten, der bereits vor 700.000 Jahren aus dem menschlichen Stammbaum abgezweigt sei.
Zurück in die Gegenwart. Ranglisten unter Universitäten sind umstritten in ihrer Qualität und Bedeutung. Und doch werden sie immer wieder zitiert und für Entscheidungen auch herangezogen. Vergangene Woche erschien wieder mal eine solche Hitparade. Patrick Tschulin, was hat's mit dieser auf sich?
Ja, dieses Mal ein Ranking, das angeblich gegenüber anderen Rankings mehr Gewicht auf die Betreuung der Studierenden und weniger Gewicht auf die Forschungsqualität der Universitäten legt. In diesem Ranking landet die ETH Zürich als bestplatzierte Schweizer Institution auf Rang 18, die ETH Lausanne auf Platz 35, die Universität Genf auf Platz 69.
Und wie steht's um die anderen Schweizer Hochschulen?
Da sieht es in dieser Hitparade eher mäßig aus. Die liegen alle nicht unter den ersten 100.
Wer führt denn diese Tabelle an?
Ja, die üblichen Verdächtigen, Plätze 1 bis 3, belegen Cambridge, Harvard und MIT.
Das sind ja alles auch hochkarätige Forschungsuniversitäten. Apropos hochkarätige Forschung, die beschäftigt sich ja teilweise auch mit Themen, die auf den ersten Blick zumindest reichlich skurril anmuten. Zum Beispiel gibt es Forschung, die sich um das Längenverhältnis von Zeige- und Ringfinger kümmert.
Ja, tatsächlich, da ist die Literatur sogar recht vielfältig. Aus diesem Verhältnis könne man Dinge ablesen, wie die Aggressivität einer Person, ihre sexuelle Orientierung, ihre Penislänge, ihre Anfälligkeit gegenüber Krankheiten und so weiter und so fort.
Eine ganz grundlegende Beobachtung ist ja auch, dass bei den Männern der Ringfinger eher länger ist als der Zeigefinger. Bei den Frauen hingegen ist es gerade umgekehrt.
Ja, das ist tatsächlich so. Und die Theorie besagt bisher, das habe zu tun mit dem Gemisch von Hormonen, dem wir als Embryo ausgesetzt sind, während einer relativ kurzen Phase unserer frühkindlichen Entwicklung. Bisher war aber nicht ganz klar, warum die Fingerlänge auf den Hormongehalt im Fruchtwasser reagiert.
Und das ist jetzt anders?
Das behaupten jedenfalls die Autoren der jüngsten Studie zum Thema Fingerlängenverhältnis. Sie experimentierten dazu mit Embryonen einer bestimmten Mäuseart. Bei diesen Mäusen ist das Fingerlängenverhältnis bei den Geschlechtern gleich verteilt wie bei uns Menschen. Und die Forschenden entdeckten tatsächlich in den Knospen für die Fingerchen der Mäuseembryonen Rezeptoren für die Geschlechtshormone Testosteron und Östrogen. Hemmten die Forscher die Rezeptoren für Testosteron, wuchsen den Mäusen Finger mit einem typisch weiblichen Längenverhältnis, egal wie ihr genetisches Geschlecht war. Besonders viele Rezeptoren für Geschlechtshormone entdeckten die Forscher übrigens ausgerechnet am Ringfinger.
Besten Dank, Patrick Tschudin. Seit Donnerstag findet in Zürich das Denkfest statt. 4 Tage Wissenschaft, kritisches Denken und intelligente Unterhaltung verspricht das Programm. Organisiert wird der Anlass nicht etwa von einer Universität oder einer anderen wissenschaftlichen Institution, sondern von der sogenannten Freidenkervereinigung der Schweiz. Die Schweizer Freidenker gibt es seit mehr als 100 Jahren. Sie setzen sich ein für eine Gesellschaft, in der die Wissenschaft das Sagen hat und in der Religion ausschließlich Privatsache ist. Pascal Bieber hat sich die Freidenkerbewegung genauer angeschaut.
Da ist wahrscheinlich kein Gott. Also sorg dich nicht, genieß das Leben. Plakate mit diesem Spruch wollten die Freidenker im Jahre 2009 in verschiedenen Städten der Schweiz aufhängen. Doch so weit kam es nicht überall. Zu groß war die Empörung aus religiösen Kreisen. Vor kurzem dann ging die Schlagzeile «Gipfelkreuze sollen weg» durch die Medien. Auch dahinter stand eine Aktion der Schweizer Freidenker.
Die organisierten Freidenker, die setzen sich für eine säkulare Welt ein. Die glauben nicht, dass wir irgendeine übernatürliche Erklärung brauchen, um uns die Welt zu erklären. Und wir setzen uns dafür ein, dass mit wissenschaftlichen Ansätzen, einem wissenschaftlichen Weltbild, wir uns eben nicht nur die Welt erklären, sondern auch gesellschaftlich organisieren.
Der das sagt, ist Andreas Kyriakou, umtriebiger Präsident der Zürcher Sektion der Freidenker. Politisch fordern die Freidenker also die vollständige Trennung von Staat und Kirche, wollen die Kirchensteuer und den konfessionellen Schulunterricht abschaffen sowie religiöse Symbole aus der Schule entfernen oder eben auch von den Gipfeln der Berge. Religion soll ganz Privatsache werden, die Wissenschaft die Erklärungshoheit bekommen. Deshalb auch das Denkfest, das dieser Tage stattfindet, sagt Initiant Andreas Kyriakou.
Wenn man sich die Welt ohne Götter erklärt, findet eigentlich reicht die wissenschaftliche Methode, um verstehen zu können, was passiert in der Welt, dann steht man ja auch in der Pflicht, aufzuzeigen, wie das genau ausschaut. Deshalb bieten wir jetzt mit dem Denkfest Wissenschaftlern eine Plattform, um aufzuzeigen, an was sie forschen, wie sie forschen. Und wir werfen kritische Blicke auf Verlautbarungen, die vielleicht eben, wenn man sie wissenschaftlich betrachtet, nicht mehr viel Hand und Fuß haben.
Zum Beispiel, dass das berühmte Turiner Grabtuch tatsächlich jenes von Jesus sei. Oder dass das Leben durch Gottes Wirken entstanden sei und nicht durch die Evolution. Neben dem skeptischen Blick auf solche religiöse Verlautbarungen beschäftigt die Freidenker aber auch, wie es überhaupt zu solchen Überzeugungen kommt. Auch die Antwort auf diese Frage haben die Freidenker in der Wissenschaft gefunden, sagt der Religionswissenschaftler Stefan Rademacher, einer der wenigen Forscher in der Schweiz, die sich mit der Freidenkerbewegung auseinandersetzen.
Also was herangezogen wird, sind dann oft biologische, evolutionsbiologische Untersuchungen oder psychologische Untersuchungen, aus denen heraus dann in Kreisen von Freidenkern die Theorie entwickelt wird, dass also die Annahme von überirdischen göttlichen Wesen also ein Irrtum ist, der so erklärbar ist und dass man jetzt, da man das weiß, die Religion überwinden kann.
Die Religionskritik der Freidenker ist zuweilen durchaus polemisch. Wenn zum Beispiel der Glaube als seltsame Überzeugung betitelt und in einem Atemzug mit wahnhaftem Denken genannt wird.
Da verschmilzt eine naturwissenschaftliche Untersuchung mit eben einer Religionskritik und verbindet sich zu so überspitzten Formulierungen.
Dabei anerkennen die meisten Freidenker durchaus, dass der Mensch gewisse Rituale braucht, in denen er Trost oder Hoffnung findet Und die Freidenker bieten solche sogar selber an, ohne religiöse Elemente, versteht sich.
Die Menschen haben das Bedürfnis, irgendeinen wichtigen Lebensabschnitt oder Übergang zwischen Lebensabschnitten zu ritualisieren, irgendwie feierlich zu begehen. Was am meisten gefragt sind nicht religiöse Abdankungen. Und diese Rituale, die sind tatsächlich gefragt. Da versuchen wir auch ein Angebot zu schaffen.
Die Freidenker vermitteln denn auch sogenannte Ritualbegleiterinnen und Begleiter und bieten für diese auch Weiterbildungen an. Freidenker verstehen sich aber nicht nur als Religionskritiker, sondern auch als Skeptiker gegenüber so unterschiedlichen Phänomenen wie dem Paranormalen, der Astrologie, der Homöopathie oder dem Hirntraining zur Steigerung der Leistungsfähigkeit. Damit treffen sie sich mit der angelsächsischen und deutschen Skeptikerbewegung, sagt Stefan Rademacher.
Vielleicht könnte man beide unter die Überschrift stellen, keine Chance dem Irrtum. Deswegen Kritik an falschen wissenschaftlichen Aussagen und an Religionen, denn beide vermitteln aus Sicht der Freidenker und der Skeptiker ein Bild der Welt, was nicht zutreffend ist und das nur Schaden anrichtet, wenn man ihnen Raum lässt.
Die Anfänge der Freidenkerbewegung finden sich bei den Freethinker im England des 17. Jahrhunderts. Ende des 19. Jahrhunderts wurde dann der Deutsche Freidenkerbund gegründet und auch in der Schweiz formierten sich verschiedene kantonale Freidenkervereinigungen, deren deutschsprachiger Teil sich 1908 zum Deutsch-Schweizer Freidenkerbund zusammenschloss. Während des Zweiten Weltkriegs und in den Nachkriegsjahren verfolgt oder am Wirken gehindert, verlor die Bewegung in der Folge aber an Bedeutung.
Einerseits waren sie zumindest lange Zeit wirklich relativ unsichtbar. Das hat sich erst in den letzten Jahren mit diesem großen sogenannten neuen Atheismus etwas geändert.
Erst im Windschatten der Kreationismusdebatte in den USA, erst mit populärwissenschaftlichen Bestsellern wie Richard Dawkins, Der Gotteswahn oder Die Schöpfungslüge, erstarkte die Bewegung wieder.
Ja, ich habe mit einem Augenzwinkern mal vom Jahr gesagt, in 5 Jahren müssen wir die kleinste, jetzt in Zürich anerkannte Religionsgemeinschaft, die Steuergelder kriegt, die Christkatholiken überholen. Die kommen uns ja mit großem Tempo entgegen, das heißt, sie schrumpfen etwas schneller, als wir wachsen.
Auch wenn die Freidenker gerne hervorheben, wie lange sie verfolgt wurden dafür, dass sie nicht glauben mochten, Gott habe die Welt erschaffen, auch die Geschichte der Freidenker ist nicht ohne dunkle Kapitel. Wichtige Freidenker wie der deutsche Biologe Ernst Haeckel oder der Schweizer Psychiater August Forel waren neben ihren unbestrittenen wissenschaftlichen Meriten auch glühende Verfechter der Eugenik. Der Idee also, dass man sogenannt minderwertige Elemente der Gesellschaft, gewisse Rassen oder Behinderte, an der Fortpflanzung hindern sollte. Dieses Kapitel wurde von den Freidenkern noch nicht aufgearbeitet, gibt auch Andreas Kiriakou, Präsident der Zürcher Freidenker, zu.
Vielleicht hat man eine gewisse Chance verpasst. Die Freidenker wurden ja im Jahr 2008 hundertjährig. Das hat kaum jemand mitgekriegt. Und vielleicht wäre da ein bisschen mehr Rückschau eigentlich gut gewesen für dieses Jubiläumsjahr. Ich denke, man darf auf keinen Fall denselben Versuchungen und denselben Fehlern unterliegen, wie es vielleicht jetzt ganz besonders spürbar die katholische Kirche auch in der Gegenwart eigentlich noch tut. Also mir persönlich ist das ein wichtiges Anliegen, dass man, auch wenn es jetzt eine sehr unpassende Metapher ist, aber dass man sich nicht selbst einen Heiligenschein anlegen will.
Nicht zuletzt, weil wissenschaftliche Erkenntnisse die Eigenschaft haben, nie endgültig zu sein. Auch ohne Gott bliebe also das Leben kompliziert genug.
Die Freidenkerbewegung in der Schweiz. Das war ein Beitrag von Pascal Bieber. Das von den Freidenkern organisierte Denkfest dauert übrigens noch bis Sonntagnachmittag. Mehr dazu auf wissenschaft.drs.ch. So viel Wissenschaft für heute. Wissenschaft DRS 2 gibt's jeden Samstag um 12.40 Uhr, jeden Sonntag um 19.30 Uhr und jederzeit als Podcast auf wissenschaft.drs.ch. Redaktion dieser Ausgabe Katharina Boxler, Moderation Odette Frey.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.